Die drei besten Opern. Ein Podcast der Oper Wuppertal mit
Marco Lombardo
und Laura Knoll. Heute bin ich sehr gespannt. Die drei besten Opern, um ein Regal aufzubauen. Hallo Laura, wie kommst du auf diese Idee?
Hallo Marco. Naja, die Oper ist auch ein Handwerk, wenn man so möchte. Ein sehr vielseitiges. Da am Theater arbeiten ganz viele Leute in ganz vielen Gewerken, wo es auch mit ganz viel handwerklichen Sachen zu tun hat. Und natürlich gibt es auch Opern, die sich ja entweder genauer oder auch entfernter mit dem Thema Holz und Bauen und passenden Sachen beschäftigen.
Und ohne die Namen der Opern jetzt zu verraten, du hast dir sogar so eine kleine Dramaturgie überlegt.
Ja, ich konnte nicht widerstehen und wir werden uns mit dem ersten Stück erstmal mit dem Material beschäftigen. Mit dem zweiten Stück werden wir dann das Regal aufbauen und das dritte Stück wird uns dabei helfen, das Regal im Raum zu platzieren.
Sehr schön. Gute Dramaturgie und das machen wir nicht alleine, das machen wir zusammen mit Oliver Picker. Herzlich willkommen, Oliver.
Hallo.
Du bist Sänger im Chor der Oper. Wie lange schon? Einige Jahre, ne?
Ja, eigentlich seit diesem Jahr sind es dann, im September werden es dann genau 20 Jahre.
Wow, was für eine lange Zeit. Du bist auch, also du bist nicht gebürtig aus Wuppertal, bist aber hier richtig heimisch geworden.
Ja, ja.
Ja, sehr schön. Oliver, schön, dass du da bist. Du hast bestimmt auch schon viele Regale in deinem Leben aufgebaut, oder?
Ja, ich habe auch einige schon selbst gebaut.
Guck mal.
Ja, ja.
Da haben wir einen Experten hier, Laura.
Wunderbar.
Ja, da komm, dann legen wir los. Also jetzt erstmal geht's ums Material, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe, ne? Welche Oper passt dafür? Perfekt.
Da passt eine Oper ganz besonders gut, nämlich von der englischen Komponistin Ethel Smyth. Und die Oper heißt Der Wald.
Okay, das ist naheliegend.
Das ist naheliegend und eine der Hauptfiguren ist sogar auch noch ein Holzfäller. Und dieser Wald spielt einfach eine große Rolle, weil der zu einem Sehnsuchtsort wird für die Menschen, einem Ort, in dem ja die Regeln nicht mehr so gelten. Und außerdem geht es um ja auch ein bisschen so um Naturschutz, um die Unendlichkeit der Natur und dass der Mensch eben, selbst wenn er versucht, den kaputt zu machen, indem er eben Holz fällt, nur quasi einen klitzekleinen Moment erwischt, aber im Vergleich die Lebensdauer eines Menschen zum Wald ist halt sehr kurz.
Mhm. Oliver, wenn du Der Wald hörst, also die Oper, gleich sprechen wir über den echten Wald, aber wenn du von der Oper hörst, was löst das in dir aus?
Als erstes hat es ausgelöst, dass ich diese Oper gar nicht kenne. Und so geht es vermutlich sehr, sehr vielen Leuten, weil es ist eine Ausgrabung von einer Komponistin. Ich weiß gar nicht genau, von wann sie jetzt ist. Da müsste Laura vermutlich.
Also die Oper selber wurde 1902 uraufgeführt.
Okay. Und sie wurde ausgegraben?
Ja, oder? Ich glaube, es gibt erst eine einzige Aufnahme, wenn Wahnsinn. Ich das richtig verstanden habe. Und es wurde auch, ich weiß nicht, wie lange es nicht gespielt worden ist. Aber eigentlich kennt diese Oper, glaube ich, auf der Bühne niemand.
Mhm. Okay, warum wird es Zeit, dass alle die kennenlernen? Auch nicht nur Oliver und ich.
Weil es eine spannende Frau erstmal ist, die das geschrieben hat. Die hat eine wahnsinnig bewegte Vita. Sie kommt aus dem viktorianischen England und hat aber schon immer gegen die Konventionen, sag ich mal, aufgemuckt. Sie wollte unbedingt in Leipzig Komposition studieren, ist dafür in einen Hungerstreit getreten und hat so ihren Vater gezwungen, quasi ihr zu erlauben, nach Deutschland zu gehen. Und dort war sie dann die erste Frau, die Komposition in Leipzig studiert hat. Und so kam es auch, dass sie die Oper auf Deutsch komponiert hat, denn sie ist ja Engländerin, aber sie wollte halt in Deutschland, was ja bis heute das Mekka der Oper ist, also es gibt, glaube ich, kein Land, in dem es so viele Opernhäuser gibt wie in Deutschland. Und da wollte sie Fuß fassen und dachte, es klappt vielleicht am besten, wenn sie auf Deutsch komponiert.
Mhm. Wie ist das musikalisch, das Stück?
Vielleicht kann der Oliver ein bisschen was dazu sagen, denn auch wenn ihr als Chor am Anfang zumindest gar nicht das ganze Stück kennt, so habt ihr ja zumindest eure Chorpartie schon geübt, oder?
Ja, die haben wir schon geübt. Wir hatten ja auch schon szenische Proben, obwohl das Stück erst später Premiere hat. Aber wir haben schon einige Proben gehabt und wenn die Proben losgehen, müssen wir das Stück natürlich auswendig können. Das heißt, wenn wir da auf der Probebühne szenische Proben haben, dann können wir da schlecht mit Noten in der Hand laufen. Das heißt, wir haben das schon einige Zeit vor der Nase. Und es ist eigentlich wahnsinnig spannend. Es lässt sich sehr, sehr gut singen. Es ist, würde ich mal sagen, so sehr spätromantische Tonsprache. Sehr viel Brahms, Wagner, also sehr, sehr spannend zu singen. Und
Kommt bei dir so eine Naturverbundenheit dann auf? Ist das dann automatisch so oder ist das dann zu weit hergeholt?
Das ist ein bisschen weit weg.
Ja, aber jetzt, warte, Oliver, jetzt kommt nämlich Laura und sagt, nee, Moment, warte mal, das ist das perfekte Stück, um sich auf Holz, also wenn wir jetzt gleich das Regal aufbauen, um uns auf das Material vorzubereiten.
Ja, also wie gesagt, wir haben einfach die Figur des Holzfällers und es gibt eine ganz, ja, interessante Stelle, ganz am Anfang noch des Stückes, da kommt er gerade zurück von der Arbeit, vom Holzfällen zu seiner Verlobten Röschen. Auch hier haben wir einen Naturnamen. Und erzählt ihr eben, wie heute der Kampf gegen die Bäume war quasi. Also er beschreibt die wie Riesen und die waren ganz groß und drohend und er konnte aber mit seiner Axt sich den Weg freischlagen. Und das ist ganz interessant, weil man zum einen natürlich die Abhängigkeit vom Wald hat, weil der verdient sein Geld damit und eigentlich lieben sie den Wald auch. Es gibt auch eine Stelle, in der singen sie dann der Vater des Waldes quasi, du bist unser Vater oder Wald, du bist unser Vater, so rum. Aber trotzdem ist da irgendwie die Angst und die Unsicherheit eben vor dem Unbekannten und dem Großen und ja, dem ja, Naturverbundenen, mir fällt gerade das Wort nicht ein, das ich sagen wollte, archaisch. Also es ist eigentlich ganz interessant, finde ich, was für verschiedene Facetten zum Thema Natur, Wald und damit auch Holz da anklingt.
Sehr schön. Und deswegen, und das habt ihr ja schon verraten, weil ihr geprobt habt, wird es diese Oper dann auch zu hören und zu sehen geben. Hier in Wuppertal, richtig?
Ja. Genau, als Doppelabend sozusagen, also es gibt eigentlich zwei Stücke, es gibt noch einen Schönberg vorneweg und es wird, glaube ich, sehr spannend, weil die Opern gehen direkt ineinander über, das heißt, es gibt keine Pause, es geht sofort weiter und es ist auch eine fortlaufende Geschichte, also es wird sicherlich sehr, sehr spannend.
Das war nämlich da genauso interessant, denn die Oper Erwartung von Schönberg ist sowieso sehr speziell, weil da gibt es nur eine Figur, eine Frau. Und die Handlung geht darum, dass diese Frau alleine nachts durch den Wald schon wieder irrt. Und damit haben wir natürlich eine wunderbare Brücke geschlagen zwischen den beiden Stücken. Und ich glaube auch, was noch spannend ist, das sind zwei sehr unterschiedliche Tonsprachen, obwohl die fast zur selben Zeit entstanden sind. Also der Wald eben 1902 und Erwartung war, glaube ich, oh, jetzt bin ich wieder hier mal kalt erwischt. Ich glaube, es war 1907 oder so. Also es lag nicht viel Zeit dazwischen, aber das eine war komplett modern und das andere ist sehr oldschool, sagen wir mal. Und diese Mischung ist einfach, glaube ich, super spannend und die kann man nur so hier bei uns in Wuppertal auf der Bühne erleben.
Da sind wir sehr gespannt. Also auch ein bisschen Neuland für dich, der Wald als Oper, der Wald als der Wald. Also du hast jetzt schon erzählt, du hast Regale schon selbst gebaut. Hast du denn dir das Holz dafür schon selbst geschlagen im Wald?
Nein, das Holz habe ich nicht selbst geschlagen. Ich schlage meinen Weihnachtsbaum selbst, aber immerhin. Natürlich nicht im Wald, sondern bei uns im Kleingarten. Ja, das heißt, wir haben auch einen schönen Garten hier auf der Hart und ich würde durchaus sagen, da ich da auch jeden Tag mit meinem Hund spazieren gehe, dass ich da schon sehr viel Aktien drin habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich meine Freizeit damit zubringe, durch Wälder zu laufen.
Also du bist aber trotzdem ein Naturbursche.
Jein.
Sehr schön. Ja, aber ein Hund ist ja schon mal ein Grund, um dann viel draußen zu sein.
Oh, das
hat ja dann auch teilweise im Wald. So, jetzt haben wir uns um das Material gekümmert. Jetzt wollen wir ein Regal aufbauen. Mit welcher Oper machen wir das denn?
Da haben Oliver und ich zusammen eine gefunden, beziehungsweise ich muss zugeben, es war sogar Olivers Idee. Und diese Oper passt perfekt, nämlich die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner.
Warum passt das perfekt, Oliver?
Naja, es passt natürlich jetzt, sag ich mal, vom Sujet nicht unbedingt. Es gibt aber eine sehr schöne Szene, wo der Hans Sachs sehr rhythmisch und genau in der Partitur beschrieben auf seinen Stiefel haut. Und als Laura mir sagte, wir hätten dieses Motto, da kam mir eigentlich gleich in den Sinn, dass man wunderbar zu dieser Szene ein Regal aufbauen könnte, weil man sozusagen schon das Arbeitstempo und die Schläge quasi schon vorliegen hat. Und ich habe es mir ganz spannend vorgestellt, sozusagen genau zu den Schlägen von Hans Sachs da eventuell den Hammer zu schwingen oder sowas.
Sehr gut. Verrat uns was zur Handlung, Laura.
Ja, Hans Sachs ist ein Schuster. Und der ist eben damit eigentlich beschäftigt, seine Schuster, ich kenne jetzt das Fachvokabular nicht, wie man die Nägel in die Schuhe schlägt, aber
ich würde sagen Schustern.
Er schustert. Ja, er schustert. Genau, und wie Oliver gesagt hat, musikalisch.
Ja.
Und die Oper selber handelt eben eigentlich so ein bisschen von dem Konflikt, ob man sich in der Kunst, aber das kann man natürlich auch auf alles übertragen, eher an die Regeln halten soll. Der Meister, also man muss auch sagen, die Meistersinger, das sind alles Handwerker, die zusätzlich zu ihrem Handwerk eben auch Lieder singen oder Kunstlieder singen. Und es gibt da ganz bestimmte Regeln. Und dann kommt jetzt der Stolzing, das ist unser Tenor und unsere Hauptrolle. Und der hat eigentlich gar keinen Bock, sich an Regeln zu halten, weil der fühlt's. Und er fühlt's wirklich. Und er kann die schönsten Lieder eben aus seinem Herz kommen lassen und braucht keine Regeln dafür. Nun will er aber die Tochter von Pogner, also ist jetzt wurscht, wer es ist. Er möchte eine wunderschöne junge Frau für sich gewinnen, die als Preis bei einem Sängerwettstreit angeboten wird. Kann man auch nochmal wann anders drüber diskutieren, ob das eigentlich heute eine noch Frau so zeitgemäß ist. Und natürlich, eigentlich kann man den nur gewinnen, wenn man sich besonders gut an die Regeln hält, aber das kann der Stolzing einfach nicht. Und dann ist die Frage, wird er auch so mit seinem Freestyle weiterkommen? Oder nicht?
Okay. Wenn ich diese Oper höre, Oliver, und du, also stell dir vor, du hörst das und du baust dabei ein Regal auf. Baust du das dann schneller auf, weil der Takt des Hammers dich voranbringt? Oder baust du es dann extra langsam auf, weil die Oper so schön ist? Wie lange geht die eigentlich? Habt ihr ungefähr, wie lang ist das Stück?
Viereinhalb Stunden.
Viereinhalb Stunden. Ja. Okay, da schafft man vielleicht mehr als ein Regal, oder? Aber wie wäre es jetzt für dich? Wär das vorstellbar, das dabei zu hören und zu sagen, ich mache das langsam oder ich schaffe vielleicht 5 Regale in der Zeit?
Also ich habe schon im Vorfeld zu Laura gesagt, dass Oper so ziemlich das Letzte wäre, was ich hören würde, wenn ich sowas aufbauen sollte.
Aber?
Ich muss aber sagen, wenn ich etwas hören sollte, dann sind die Meistersinger schon gar nicht schlecht. Weil in diesen 4,5 Stunden gibt es natürlich wahnsinnig viele Sachen. Also es gibt natürlich nicht nur diese Hans-Sachs-Szene, es gibt eine unfassbar tolle Ouvertüre, es gibt auf der Festwiese, es gibt
oder was auch zum Aufbauen passen könnte, die Prügelfuge.
Die Prügelfuge natürlich, es gibt also eine ganz tolle 16-stimmige Chorfuge, es gibt also sehr viele wirklich sehr schöne musikalische Stellen, die auch oft sehr, sehr rhythmisch sind, weil es natürlich auch Tänze gibt und sowas. Und also ich sag mal, wenn man in so einen gewissen Workflow kommen möchte, dann wäre das bestimmt keine schlechte Oper.
Ja. Ja.
Sorry, im übertragenen Sinne wollte ich noch sagen, passt Richard Wagner sowieso auch gut zu dem Thema, denn er hat ja in Bayreuth sein Festspielhaus gebaut, in dem der sogenannte Werkstattgedanke kultiviert wird, was Einzigartiges ist, denn da laufen die Stücke so meistens um die 4 Jahre lang und jedes Jahr soll im besten Fall der Regisseur oder die Regisseurin wiederkommen und nochmal neu an ihrer Inszenierung arbeiten. Mhm. Also hier eben dieser Gesamtgedanke der Werkstatt und vielleicht können wir noch ein bisschen darüber sprechen, denn Oliver hat lange, lange Jahre schon im Chor der Bayreuther Festspiele mitgesungen und ist deswegen auch wirklich ein Wagner, ja, trotz allem Experte, würde ich schon behaupten.
Für Singen, ja. Ja, also ich habe 1996 begonnen, da im Festspielchor zu singen. Da war ich noch im Studium, das war in meinem 7. Semester. Und habe das auch jetzt eine relativ lange Zeit gemacht, natürlich auch immer mit Unterbrechung. Aber das letzte Mal war ich 2021, also das war dann über einen Zeitraum von 25 Jahren. Und da nimmt man natürlich da schon eine ganze Menge mit.
Hattest du eine Lieblingsinszenierung der Meistersinger?
Also die letzte, die gelaufen ist, die war unglaublich toll. Von Berikoski, das war wunderbar. Also ich glaube, ich habe da insgesamt 3 Meistersinger-Inszenierungen gemacht. Das fing 96 an, da war Premiere von der alten Wolfgang Wagner Inszenierung noch damals. Und dann kam, glaube ich, gleich Tochter Katharina Wagner, nachdem ihr Vater dann das Ruder übergeben hat. Und Berikoski war die letzte und die fand ich also wirklich phänomenal gut.
Mich würde ja noch interessieren als Chorsänger, was sind da so die Unterschiede für dich in der Arbeit, wenn du jetzt dasselbe Stück am selben Theater mit 3 verschiedenen Regisseuren machst? Was ändert sich für dich?
Also im Prinzip alles und nichts. Also natürlich ändert sich nicht das, was ich singen muss. Das heißt, wenn man so ein Stück musikalisch einmal einstudiert hat, gibt es manchmal Striche, gerade Wagner, wenn Wagner an kleineren Häusern gemacht wird oder vielleicht auch etwas gerafft werden soll. Da gibt es gerade im Lohengrin zum Beispiel Striche, die sind mal offen, mal nicht. Da kann man auch durchaus reinfallen auf der Bühne. Ansonsten, wenn man das auf der Bühne macht, ändert sich alles. Also je nachdem, welches Konzept auf der Bühne steht, also gerade die Lang-Wagner-Opern, wir hatten jetzt ja im Vorfeld, du hattest Lohengrin vorgeschlagen. Ich sag mal Lohengrin jetzt nur so als Beispiel, was sich alles ändern kann. Lohengrin ist für den Chor wirklich sehr anstrengend und sehr lang. Der erste Akt geht schon über eine Stunde und der Herrenchor steht normalerweise den ganzen Akt auf der Bühne. Und wir hatten zum Beispiel in Bayreuth, da kam die Hälfte des Herrenchores, die Sachsen glaube ich damals, kam mit einer riesigen Brücke aus dem Schnürboden oben nach unten gefahren. Und der halbe Herrenchor, das sind 35 Leute da.
Wow. Mehr als der ganze Chor in Wuppertal.
Mehr als der ganze Chor in Wuppertal. Und natürlich kann man da sozusagen, weil die Ouvertüre ist sehr leise, natürlich kann man da nicht oben im Schnürboden dann 35 Leute auf so eine Brücke trampeln haben. Mhm. Das heißt, wir sind in voller Rüstung bereits eine Viertelstunde vor Beginn dieser Oper da oben rein, haben da eine Viertelstunde gewartet und haben dann sozusagen mit Runterfahrt diesen ganzen Akt in voller Rüstung auf der Bühne gestanden. Und man ist dann sozusagen nach dem ersten Akt ist man eigentlich schon völlig durch und hat dann aber noch zwei. Und ich habe zum Beispiel in Berlin mal einen Lohengrin gemacht. Da wurde es so gemacht, da sollte der Chor nicht auf der Bühne sein. Es gibt drei große Chöre da. Das heißt, der Chor saß auf der Hinterbühne auf einer fahrbaren Tribüne, wurde jeweils zum Singen reingefahren. Und ich glaube, das Einzige, was wir machen mussten, wir mussten an einer Stelle, als der König reinkam, aufstehen.
Wow.
Ansonsten wurden wir im Sitzen nur zum Singen reingefahren und zum Schluss wieder rausgefahren.
Und deswegen, ihr habt beim Singen gesessen?
Wir haben beim Singen, genau. Also wir konnten sozusagen beim Singen sitzen und das ist natürlich gerade bei einer langen Wagner-Oper auch nicht schlecht. Genau, aber so viel zu der Frage, was sich da ändern kann. Also viel.
Ja, die andere Variante war wahrscheinlich dann, also musikalisch ist das ja schon anstrengend genug, aber wenn man dann da noch irgendwie stehen muss und warten muss, dann ist das körperlich schon echt eine Herausforderung, ne?
Das ist sehr, sehr stressig, genau. Also, weil ich gerade bei Wagner man auch oft Rüstung trägt.
Und die sind ja nicht gerade bequem,
die
oder?
Die sind nicht gerade schön. Und ich habe auch schon Mäntel getragen, die also 15, 16 Kilo gewogen haben. Und wenn das dann bei einer Oper ist, wo man einfach auch sehr, sehr, sehr viel stehen muss. Es gibt ja auch durchaus Opern, wo wir auf der Bühne bleiben müssen, auch wenn wir nichts zu singen haben. Auch das gibt es natürlich manchmal. Also oft ist es so, Chor tritt auf, singt und Chor tritt ab. Wenn es aber gewünscht ist, dann kann es auch durchaus sein, dass wir dann noch sehr, sehr lange auf der Bühne sind. Und
Was ist anstrengender, eine Wagner-Oper singen oder ein Regal aufbauen?
Oh. Also Wagner und Opern singen strengt mich eigentlich nicht mehr an, weil man, wenn man den Notentext und das alles wirklich beherrscht und wenn man es so oft gemacht hat, dass man sich wirklich in die Stimme singt, dann ist das eigentlich nicht mehr schwierig. Also ich würde fast sagen, Regal aufbauen, je nach Güte, kann da schon deutlich schwieriger sein.
Sehr schön. Und wir müssen nochmal zur Ehrenrettung, lieber Oliver. Man hört jetzt raus, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Oliver schon sehr viele Opern gesungen hat und gehört hat. Es ist völlig okay, wenn du sagst, du möchtest keine Oper hören, wenn du ein Regal aufpasst. Das möchte ich nochmal klarstellen. Es gibt ja auch noch andere tolle Musik, ne?
Ja,
aber
ja,
wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf Lust habt, dann ist Meistersinger eine gute Idee. So, jetzt haben wir das Regal aufgebaut. Was machen wir denn jetzt, Laura, und mit welcher Oper überhaupt?
Ja, ich würde sagen, jetzt müssen wir uns einen schönen Ort aussuchen, an dem unser Regal stehen kann. Außer es ist wie bei mir zu Hause, wo es immer höchstens noch einen Ort gibt und man muss das passende Regal für den Ort finden. Aber angenommen, wir sagen jetzt mal, wir sind irgendwo neu eingezogen und haben ganz viel Platz und können es uns aussuchen. Da gibt es eine wunderbare Oper von Wolfgang Amadeus Mozart, Le Nozze di Figaro, die Hochzeit des Figaro.
Die perfekte Oper, um das Zimmer neu einzurichten. Mhm. Warum?
Es geht nämlich damit los, dass Figaro, der Diener des Grafen, ein neues Zimmer im Schloss bekommt, weil er wird heiraten, eine Zofe, die da auch arbeitet, Susanna. Und wegen der vorbestehenden Hochzeit kriegen sie ihr eigenes Zimmer quasi jetzt. Statt dem Reihenhaus bekommt man als Diener im 18. Jahrhundert zumindest ein eigenes Zimmer im Schloss, das man dann gemeinsam bewohnen darf. Und die Oper geht damit los, dass Figaro den Raum ausmisst. Also man hört wirklich, wie viel Meter in die eine Richtung und in die andere Richtung eher versucht, einen Platz für sein Bett zu finden. Aber ich glaube, so genau müssen wir es nicht nehmen. Und angepasst eben mit dieser Ausmessung können wir ausmessen, wo unser Regal am besten reinpasst.
Mhm. Oliver nickt. Also beim Regalaufbauen hörst du keine Oper, vielleicht aber beim Einrichten? Oder warum könnte die Hochzeit des Figaro die Kreativität fördern? Kann man sich inspirieren lassen? Sei ehrlich, hier dürfen Fangfrage. Alle ehrlich sein, Oliver.
Ja, wie gesagt, also ich bekräftige nochmal, dass ich Opern zum Regalaufbauen eigentlich nicht hören würde und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch privat sozusagen außerhalb meiner Tätigkeit eigentlich sehr selten Opern höre.
Ich finde das völlig okay, weil man muss ja auch irgendwie einen Abstand haben, um dann im Beruf wieder vielleicht den Opern-Akku aufgeladen zu haben, oder?
Finde ich nicht schlecht. Also ich sag mal, das ist zum einen natürlich Work-Life-Balance, zum anderen bin ich auch musikalisch an sehr vielen anderen Genres interessiert. Und also ich sag mal, Oper ist für mich wirklich eine sehr schöne Sache, aber ich komme da sehr sozusagen vom Ausübenden. Also auf der Bühne stehen macht mir wirklich Spaß. Dieser ganze Prozess des Probens, des Arbeitens, es ist ein ganz wunderbarer Job, den ich um nichts auf der Welt tauschen möchte. Habe da aber sozusagen privat jetzt am Genre Oper relativ wenig drin.
Wie gesagt, ich finde, das ist völlig okay. Aber Laura, die Hochzeit des Figaro, wäre das jetzt für dich dann eine gute Oper, um zu sagen, okay, ich finde jetzt doch den richtigen Platz? Für das Regal,
voll.
Für was auch immer. Und ich stelle das komplette Zimmer nochmal um.
Wahrscheinlich Letzteres, weil diese Oper ist so beschwingt, macht so gute Laune und hat so viel Energie,
dass
man da gar nicht so schnell wieder aufhören möchte. Sondern wenn man einmal drin ist, da perlen die Melodielinien nur so vor sich hin. Und es ist eine komische Oper. Auch wenn es zwischen den Zeilen ein ernstes Thema gibt. Das ist nämlich eigentlich auch ganz interessant. Denn ja, ich habe es ja schon gesagt, der Figaro darf seine Susanne heiraten. Dass das so ist, ist zu der Zeit, als das Stück geschrieben wurde, noch was ganz Besonderes. Denn vorher gab es das sogenannte Jus primae noctae oder so.
Oh,
Noctis.
Ja. Mhm.
Mein Latein ist auch schon lange wieder her. Also was besagt, dass früher die Fürsten oder die Herrscher hatten das Recht, mit einer Frau vor der Hochzeitsnacht nochmal zu schlafen.
Ja.
Das hat der Graf von Figaro Gott sei Dank gerade abgeschafft. Ärgert sich jetzt aber, weil er hätte doch ganz gerne mit der Susanna nochmal kurz.
Mhm.
Und dadurch wird diese Oper, obwohl alles so lustig und heiter ist und es gibt Verkleidungen und Spielereien und das typische Operngeplänkel, sage ich mal, aber dazwischen schwelt halt eben schon dieser Gedanke, dass die Kritik an den Adeligen und an den Höhergestellten sozusagen. Und dass Susanna und der Figaro als Diener quasi die Hauptrollen sind und eben auch die sind, die am Ende Recht bekommen, ist damals was ganz Innovatives gewesen.
Also für alle, die Hochzeit des Figaro noch nie gehört haben, es lohnt sich. Und vielleicht schafft man es ja dann dabei, das Zimmer noch neu einzurichten. Mit dem Regal, was man gerade aufgebaut hat, mit dem Holz, was man gerade im Wald geschlagen hat. Vielen, vielen Dank, lieber Oliver.
Gerne, gerne.
Für den Besuch bei uns.
Gerne.
Viel Spaß weiterhin auf der Bühne.
Dankeschön.
An der Oper Wuppertal. Danke, Laura.
Danke, Marco.
Und danke natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.